schön angelegt. Denn so viele Leute, die so mit schönen Kleidern kommen. Und da gibt es so ein feines Essen und schöne Musik und eine schöne Torte. Also nicht immer, aber meistens. Und bei uns am Hochzeit haben wir ganz spezielle Erfahrung gemacht mit den Hochzeitstorten. Weil wir haben so in einem grossen Waldhaus geheiratet, unsere vier gehabt. Und dummerweise, wenn wir eben dort auf die Schwelle gestanden ist, dann ist eben die Tür wird ja viel kleiner, oder? Und das hat der mit der Hochzeitstorte reingekommen ist, nicht ganz gecheckt. Und er hat mega den Kopf angeschlagen, mit der Hochzeitstorte in der Hand, gestürchelt über die Schwelle und der oberste Stock der Hochzeitstorte ist meinem Götti an den Rücken geflogen. Und das sind so unvergessliche Momente. Und dann war Ruhe. Oh, das Brutpärchen drauf oben ist am Boden getatscht und es hat noch zwei Ringchen gehabt, die sind auch am Götti seinem Rücken geklebt. Und alle haben nicht gewusst, was passiert jetzt. Also die, die abergläubisch sind, haben gedacht, oh, das ist ein böses Omen, oder? Und plötzlich hat meine Schwiegermutter angefangen zu lachen. Also ich kann euch sagen, das war so richtig locker denn und hat die ganze Spannung so etwas gelockert und alle anderen haben davon lachen. Und wir haben ein bisschen kleinere Stückchen geschnitten und es hat jedem noch ein Stückchen Hochzeitstorte gegeben. Aber es sind so die Momente an einem Fest, wo man eben nicht so schnell vergisst. Also Situationen, wo vielleicht eben nicht gerade so ganz schön gewesen sind, sondern eben so ein lustige Sachen oder vielleicht auch peinliche Momente. Und in dieser Geschichte, die wir heute miteinander möchten anschauen, dort war auch etwas gewesen. Und zwar, zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Also es kann gut sein, dass das für vielleicht Freunde oder Verwandte gewesen sind von Jesus. Und Maria, die war schon dort gewesen, die hat mitgeholfen vielleicht bei den Vorbereitungen. So ein Fest ist ja manchmal 7 Tage gegangen. Und da sind hunderte von Leuten gekommen. Und dann war ganz klar, Essen und Trinken, das muss einfach haben. Und wo Jesus mit seinen Jüngern gerade vom Jordan zurückgekommen ist, ist er an das Fest und hat dort mitgefeiert. Er hat die Einladung angenommen und war dort gewesen. Nichts durfte fehlen. Gutes Essen, Musik und eben auch genug Wein. Also zu dieser Zeit hat es ja nicht schon Cola gegeben und Fanta und Krüseliwasser und alles, was wir heutzutage so an einem Fest anbieten. Da hat es Wasser gegeben, wenn man gerade die Weintrauben geerntet hat, vielleicht noch kurz Traubensaft oder eben Wein, weil den hat man ja können gut lagern. Und so in einem Haus hat man so in Amphoren das Wasser oder eben den Wein gelagert. Und jetzt ist der Wein leer. Also wahrscheinlich ist das ziemlich am Anfang gewesen. Ich weiss es nicht an dem Hochzeit, an welchem Tag, dass Jesus gekommen ist. Aber das war peinlich gewesen. Oder vielleicht schlecht organisiert. Oder sind sie ein bisschen geizig gewesen. Oder zu arm, dass sie sich eben gar nicht so viel Wein haben können leisten. Also, vielleicht haben sie sich ja auch die Überlegung gemacht, also wie kann der Bräutigam für seine Braut sorgen, wenn er jetzt schon zu wenig Wein hat? In seiner Familie, wie kann der für sie aufkommen? Die Maria hat gehört, dass der Wein ausgegangen ist. Und wahrscheinlich haben die anderen Gäste gar noch nicht mitbekommen, dass das passiert ist. Vielleicht hat es noch etwas gehabt. Und man hat gemerkt, es reicht nicht mehr für die ganze Feier. Und dann geht sie auf Jesus zu. Der letzte Tropfen, oder? Und sagt ihm, du. Es ist kein Wein mehr da. Vielleicht so mit einem vielsagenden Blick, wie die Mütter haben, oder? Du, könntest du noch schnell? Wir wissen ja nicht. Aber sie geht mit dieser Bitte wirklich an die richtige Stelle. Sie geht zu Jesus und sagt es ihm. Einfach so mit diesen Worten, du, die haben kein Wein mehr. Und wisst ihr, was das ist? Das ist genau die richtige Art zu beten. Maria sagt Jesus, was fehlt. Und das ist Fürbitt. Wenn man wirklich Jesus sagt, was anderen fehlt. Das ist gelebte Fürbitt. Sie hat ihm einfach die Not von ihren Freunden oder von ihrer Familie einfach erzählt und gewusst, dass sie von sich aus nichts hat müssen machen. Und wie ist das so mit uns Müttern, oder? Wie gern möchten wir doch so in unseren Kindern etwas raten? Also ich merke, es wird bei mir jetzt wirklich, der Jüngste ist jetzt erwachsen im Dezember. Und manchmal sind das so Ratschläge, ja, wo man so entgegennimmt, aber handkehrum denke ich, ich hätte doch lieber nichts gesagt. Und da hat sich Maria dann zurückgehalten. Sie hat einfach gesagt, du, sie haben kein Wein mehr. Sie hat gewusst, dass ihre Hilfe nicht nötig, er ihre Hilfe nicht nötig hat. Weder durch Vorschläge noch durch andere Formen. Die Not ist jetzt in seinen Händen und er weiss, was zu tun ist. Sie braucht auch nicht zu drängen und zu überreden. Und sie hat die Verantwortung von diesem Problem von sich auf Jesus übertragen. Sie war befreit von dieser peinlichen Lage. Und genau das ist richtiges Beten. Sie hat gewusst, ich muss mit dem, was mir fehlt, an die richtige Adresse. Und das war Jesus. Also, das heisst, mit meinem Mangel, das, was mir fehlt, wenn mir am Voren leer sind, dann soll ich zu Jesus. Dann könnte man fast sagen, so, ich habe ihm mein Problem gebracht. Und mein Problem, das ist jetzt sein Problem. Er kümmert sich jetzt darum. Und genau das ist die Grundlage für das Gebet. Er wünscht sich, dass wir ein inniges Verhältnis zu ihm haben, sodass wir völlig ruhig können sein, wenn wir ihm unsere Schwierigkeiten gesagt haben. Und jetzt kommt aber eine interessante Reaktion von Jesus. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also quasi, du musst mir nicht vorschreiben, was ich machen soll. Ja, das ist noch spezielle Erfahrung, oder? Und je nach Übersetzung, der Luther hat noch geschrieben, Weib, so, du musst mir nicht sagen, was ich machen soll. Eine ziemliche Abfuhr, könnte man denken, ist das. Die Distanz, die es schafft. Und wie würden wir jetzt reagieren, oder, wenn uns das jemand sagt? Wir haben es doch nur gut gemeint. Aber Maria kommt mit dieser Bitte, weil sie hat durch rasches Handeln wollte verhindern, dass vielleicht Gäste das Missgeschick mitbekommen. Und das zeigt, die Reaktion, die wir hier sehen, zeigt uns ganz klar, Jesus hat in einem solchen Gehorsam und in einem so starken Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Vater gelebt, dass er aus sich aus nichts da hat. Die Verbindung, die er mit dem Vater gesehen hat. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Du musst mir nicht sagen, was ich muss machen, sondern ich mache das, was mir der Vater aufträgt. Ich tue das Wunder, wenn ich spüre, es ist an der Zeit. Und wir haben hier einen Text aus dem Johannes 5,19, wo heißt: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und da sehen wir die enge Verbindung, die Jesus mit dem Vater hatte. Und ich denke, auch gerade da zeigt es, die Dreieinigkeit, der Sohn, der auf dieser Welt lebt, aber mit dem Vater so fest verbunden ist. Und Maria, auch als seine Mutter, die ihm nicht sagen kann, was er jetzt machen muss. Er lässt Maria jetzt wissen, dass ihre Stelle als Mutter anders ist, wenn es sich um die Stunde und den Willen von seinem Vater handelt. Und wie reagiert Maria? Sie reagiert souverän. Kein Wort von der Enttäuschung. Es ist keine Klage. Sie macht keinen Versuch, Jesus zu kommandieren und ihn zu drängen. Aber jetzt schau doch, du kannst doch das. Die Stunde, die er davon geredet hat, zu ändern. Oder? Und das geht manchmal auch ums Aushalten für uns. Wie manchmal wollen wir doch so ein bisschen knurzen und etwas verändern selber an dieser Situation, in der wir drinnen sind. Und jetzt müssen wir wie organisieren? Wo könnten wir nachfragen? Die Krüge sind leer, was kann ich jetzt machen? Nein, sie halten es aus und warten ab. Und so ist es doch manchmal, mit anderen Worten, ist das Gebet nicht da, damit wir Einfluss auf Gott überkommen und die Zeit und die Methode von unserer Gebetserhörung möglichst selber bestimmen wollen. Wir denken uns der Hörung vielleicht sogar schon aus und sind dann enttäuscht, wenn es nicht so kommt. Also mir geht es so. Und so erleben wir es mit Maria. Er hat es gehört. Er hat es gehört, was sie meint. Aber er entscheidet, wenn die Zeit und wie die Art der Erhörung ist. Die Mutter, sie ist dann zu den Dienern gegangen. Sie ist gegangen zu den Dienern und hat gesagt, was immer er euch sagt, das macht. Und da kommt jetzt der Heilige Geist. Spiel. Wie redet Gott zu uns? Was sagt er in so einem Moment, wenn unsere Krüge leer sind? Wenn wir den Mangel entdecken? Wenn wir sehen, es hat nichts mehr. Herr, ich bin leer. Was soll ich jetzt machen? Wie reagiere ich? Und dann kommt das hörende Gebet, das wir hier erleben dürfen. Nicht nur Bit, Bit, Chip, Chip, wie die Spatzen, sondern Herr, ich höre. Was immer du jetzt sagst, das möchte ich tun. So redet Gott zu uns. Und eben, nicht selber knurzen, nicht die beste menschliche Möglichkeit für eine schnelle Lösung zu suchen. Natürlich, wenn es darum geht, zum Beispiel, wenn wir merken, jetzt müssen wir handeln, wenn wir an einen Unfall herkommen, dann müssen wir reagieren, wenn es darum geht, irgendwelche Massnahmen zu ergreifen. Aber da geht es einfach darum, in gewissen Situationen, wo wir merken, wo ich manchmal auch merke, so ins Bett einfach für die Person. Bett für ein Wunder. Und das braucht manchmal Mut. Aber ich spüre es da in meinem Herz, bet für ein Wunder für diese Person. Und dann kommt das wieder. Mein Mangel, den ich hier spüre und erlebe, übergebe ich ihm. Und jetzt ist es sein Problem. Er kümmert sich darum. Was auch immer wir für einen Mangel haben. Und ich kann euch sagen, vor den Ferien ist es darum gegangen, das Budget auszufüllen. Budget für 2021. Und wir sind hier in einem neuen, wunderbaren Gebäude. Und das Gebäude kostet. Und das ist ein Zins, den wir jetzt auch zahlen müssen. Und das ist auch gerechtfertigt. Und es war so ein Hin und Her und es war eine mega Belastung für mich. Weil ich habe gemerkt, es ist ein Defizit da. Und manchmal auch so ein bisschen der Druck von oben, ja, schaut das dir. Und das hat mich so belastet. Und das sind so Situationen, wo dann anfangen und wo manchmal einem den Schlaf rauben wollen. Wo man schaut, wo kann man einsparen? Wo kann man dazu gewinnen? Und das hat mich so belastet, wo ich einfach sagen musste, Herr, ich übergebe dir das. Da ist mein Gefäß jetzt leer. Ich habe alles gemacht, was ich konnte. Aber mein Gefäß ist jetzt hier leer. Und ich komme jetzt zu dir, ich gehe jetzt in die Ferien und das Problem, das ich jetzt habe, das übergebe ich dir. Es ist jetzt dein Problem. Und es war so ein Segen für mich. Ich konnte in die Ferien gehen und ich einfach abschalten. Ich konnte es übergeben. Ich konnte ihm die Krüge überlassen, die leer waren. Er hat gesagt, komm, da sind sie. Sorg du, füll sie wieder auf. Und als ich zurückgekommen bin, hat es noch mal ein paar Gespräche gegeben. Und jetzt ist das Budget durch die Kommission und es hat ein paar Veränderungen gegeben, ein paar Massnahmen, aber es ist durch. Und ich kann aufschnaufen. Und was hätte ich daran tun können, wenn ich das mitgenommen hätte und jeden Tag in meiner Ferien, wie kommt es? Versteht ihr, was ich meine? Jesus kümmert sich um unseren Mangel. Und jetzt da hat er eben gesagt, es geht nicht um meine Zeit, sondern um seine Stunde. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschung, die das jüdische Gesetz verlangt. Also, das sind nicht Weinkrüge, oder? Dort hatte es Wasser drin. Und wenn die Gäste gekommen sind, haben sie ihre Füße gewaschen. Dort hatte es den Diener, der mit dem Litermäß innen ist, die Füße gewaschen hat, die Hände gewaschen hat. Also, Desinfektionsmittel haben sie, glaube ich, dort nicht gehabt, oder? Dazumal noch nicht. Aber die Waschung ist im jüdischen Haushalt ganz wichtig. Wegen der Vorbeugung der Krankheit. Hände waschen, Füße waschen, vielleicht noch Gesicht waschen. Und erst dann sind sie hineingekommen. Und das waren die Wasserkrüge. Jeder von ihnen hat 80 bis 120 Liter gefasst. 6 Krüge. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Also es hat viele Gäste gehabt, oder? Weil das Wasser war aufgebraucht. Füllt diese Krüge mit Wasser, sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festgemahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Und wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Wo die das rausgenommen haben, ist es echt schon wie gewesen? Oder erst, wo sie es gebracht haben? Was haben die Diener für Augen gemacht, wo das Wasser plötzlich zu Wein geworden ist? Ein wunderbares Wunder. Also ich weiss, wir sind hier in der Heilsarmee, Und wir, die eine Uniform haben, wir trinken kein Wein. Aber was war das für ein Wunder, wo das Wasser zu Wein geworden ist? Er vollbringt das Wunder. Es hat ungefähr 600 Liter Wein gegeben. Jesus verwandelt das Wasser nicht nur in Wein, sondern in den besten Wein. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, hat ihm vorgehalten, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon etwas betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also da haben auch seine Jünger an ihn geglaubt. Und das ganze Hochzeitsfest, wer hat euch das alles mitbekommen? Wie lange war das Hochzeit schon? Haben sie auch noch gemerkt, Gäste, dass das bessere Wein ist als der vorher? Und so ist Jesus unser Herr, wo Wasser in Wein verwandelt, Trauer in Freude verwandelt, Sorgen in Hoffnung und Mangel in Fülle. Und denken wir daran, dass wir alles, was uns mangelt, zu ihm bringen. Erzähle deinem Gott nicht, wie groß deine Probleme sind. Erzähle deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Da, so kann man es umkehren. Aber gell, wenn wir so in einer Situation sind, die uns belastet, dann denken wir manchmal nicht daran. Aber wie einfach dürfen wir das einfach erleben, wie es da steht. Dein Mangel ist jetzt sein Problem, wenn du deinen Mangel kannst abgeben kannst. Und dann kennen wir alle den Vers 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das ist ein Wort, das uns begleiten kann. Gott ist gestern, heute und auch morgen der gleich. So wie Jesus hier Wunder vollbracht hat, kann er heute auch noch Wunder tun. Verwandlung in uns kann passieren, wenn wir uns erfüllen lassen, mit dem lebendigen Wasser. Und dann, wenn wir uns wie so ein leeres Gefäß erfüllen lassen, mit seiner Liebe, mit seinem Geist, ganz mit ihm, dann merken vielleicht auch unsere Mitmenschen, dass der Wein, wo Jesus macht, der bessere ist, der beste ist. Weil er in uns lebt. Nicht ich, sondern du, Herr, in mir. Und weil das so ist, dürfen wir für andere Menschen beten. Dürfen wir Jesus zutrauen, dass er Wunder tun kann. Nicht durch unsere Gebet, aber durch seinen Jesu-Namen. Und so ist Jesus unser Herr, wo Wasser in Wein verwandelt, wo Trauer in Freude verwandelt, Sorgen in Hoffnung und Mangel in Fülle. Denken wir daran, dass wir alles, was uns mangelt, zu ihm bringen. Geben wir es bewusst ab und vertrauen, dass er es zu seiner Stunde wird er hören. Und dann dürfen wir staunen, wie einen wunderbaren Gott wir haben. Weil er ist grösser als alle unsere Probleme und unsere Mängel, die wir haben. Amen. Ich möchte noch beten.